Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Das Gehirn führt uns Menschen in die Irre und das tut es systematisch.
Dieser heilige Gral des rationalen Managements existiert einfach nicht.
Jeder von uns ist nicht immer dieselbe Person.
Ist der Mensch tatsächlich eine kühl kalkulierende Maschine?
Es geht darum, die eigenen Wahrnehmungsfehler zu erkennen, sich ihrer bewusst zu werden, um nicht in die Falle zu tappen.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Und ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit. Also es war ja so ein bisschen die Osterzeit und jetzt steuern wir schon auf den 1. Mai zu. Ach, das Jahr rennt wieder.
Allerdings.
Wir hatten uns ein bisschen mehr Pause gegönnt. Und ich hatte auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz klein bisschen Entzugserscheinung, dass wir noch keinen Podcast gemacht haben nach Ostern.
Ja, wir hatten irgendwie einen Sonntagnachmittag frei.
Ja, es war herrlich, auch mal
ja. Schön. Ja, auch nicht schlecht.
Insofern gehen wir jetzt mit neuer Energie in diese nächste Podcast-Folge. Und die hat es in sich, denn diese Folge wollen wir wirklich einem ganz besonderen Mann widmen, der uns, ganz sicher, aber vielleicht auch Sie in den letzten Jahren in ganz besonderer Weise geprägt hat. Er hat sein Leben einem einzigen Thema gewidmet, dem Geheimnis des menschlichen Gehirns auf die Spur zu kommen. Und das ist schon was. Also er hat sich gefragt, wie denken wir, wie urteilen wir und vor welchen Fehlern vor allem im Denken und Urteilen sollten wir uns in Acht nehmen?
Sie ahnen es schon, es ist Daniel Kahneman. Er war Nobelpreisträger für Wirtschaft und ist natürlich wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt durch sein Opus Magnum, dieses riesige Buch Schnelles Denken, langsames Denken. Irgendwie 1200 Seiten, schätze ich mal. Ja. Kaum jemand hat es wirklich gelesen. Aber auch wenn er selbst seine Arbeit nicht so wirklich explizit auf Führungsarbeit im engeren Sinne bezogen hat, hat er doch viele wichtige Erkenntnisse geliefert, die auch gerade für Führungskräfte von besonderer Bedeutung sind.
Ja, und wir haben gestern mal so mit dem Blick in die Landschaft und beim ersten Weinchen so eine Einordnung vorgenommen.
Ja, genau.
Und die ist wirklich gut. Kahneman gilt ja als einer der größten Verhaltensforscher und einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Das ist überhaupt keine Frage. Und er war eigentlich ein Revolutionär, der unser Verständnis von Ökonomie ganz grundlegend verändert hat.
Ja.
Und damit ist er, und das ist die Einordnung beim dritten Glas Wein, ist er eigentlich der dritte Revolutionär, der die Menschen, der uns Menschen ganz bitterlich enttäuscht hat. Also wirklich im wahrsten Sinne enttäuscht.
Ja, das
oder
stimmt.
Desillusioniert vielleicht.
Ja, genau. Auch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer waren denn die anderen beiden großen Enttäuscher? Und der erste große Enttäuscher aus unserer Sicht ist Galileo Galilei. Denn Galilei hat ja den Beweis geführt, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht und damit der Mensch eben auch nicht. Also wir müssen anerkennen, die Welt dreht sich nicht um uns. Was für eine Enttäuschung.
Ja, das war die erste fundamentale Enttäuschung des Menschen. Die zweite war natürlich Charles Darwin, der ganz klar nachgewiesen hat, der Mensch stammt vom Affen ab, ist also grauenhafterweise keine göttliche Schöpfung, sondern nur ein Primat, der es halt besonders weit gebracht hat. Oh Gott,
ja, genau,
ist das desillusionierend.
Ein Karrierist sozusagen. Genau.
Ja, Karrierist.
Genau, ein Primat, der Karriere gemacht hat.
Genau.
Ja, und der dritte große Enttäuscher ist eben Daniel Kahneman,
ja. Denn
er hat nachgewiesen, dass der Mensch eben kein rational denkendes Wesen ist, sondern ja mit seinem Denken und allem Urteilen eigentlich eine zutiefst fehlerbehaftete Kreatur. Also die nächste Enttäuschung.
Ja, das ist schon sehr bitter, womit wir uns da auseinandersetzen müssen als Menschen.
Ich warte schon auf den nächsten.
Auf den nächsten. Aber Kahneman hat da wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Also ich wollte noch mal in Erinnerung rufen, er hat an den Universitäten Jerusalem, British Columbia, Berkeley und seit 1993 an der Princeton University gelehrt und geforscht. Und du hast es schon erwähnt, 2002 erhielt Kahnemann als erster Nicht-Ökonom, als erster Nicht-Ökonom den Alfred-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ja. Das ist keine falsche Wiederholung, sondern eine dreifache Betonung.
Ein dreifaches gelesenes Ausrufezeichen.
Ja, ein gelesenes Ausrufezeichen. Das ist wirklich wichtig. Das ist unglaublich, finde ich. Ja, und dieser Daniel Kahnemann ist nun im März 2024 im Alter von 90 Jahren gestorben. Genau deshalb wollen wir auch noch mal würdigend an ihn erinnern.
Und die Würdigung beginnt natürlich mit der Frage, worüber hat sich Kahnemann eigentlich Gedanken gemacht? Und die Antwort ist einfach, die Frage, die Kahnemanns Leben oder seine ganze Forschung sein Leben lang prägte, war, ist der Mensch tatsächlich eine kühl kalkulierende Maschine? Also ist er wirklich rational? Lange Zeit basierte ja die Wirtschaftswissenschaft auf genau dieser Idee, haben wir alle in der BWL gelernt und in der VWL, Homo economicus. Ja, also der Mensch, Individuen sind rationale Akteure, die im Prinzip nur auf eines programmiert sind, nämlich immer und überall ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Das war ja immer das, was wir in diesen wundervollen Modellen an der Uni gelernt haben. Und ja klar, irgendwann gab es auch schon mal ein paar Forscher und auch selbst ein paar Wirtschaftswissenschaftler, denen bei dem Gedanken irgendwie so ein bisschen mulmig war. Also dieser Idee des puren Rationalismus. Wir wissen ja alle irgendwie, unser Alltag ist ja auch irgendwie voll von Bauchentscheiden. Aber so weit zu gehen, dem Menschen irrationales Verhalten und irrationales Denken zu unterstellen, so weit ist dann doch keiner gegangen, bevor Kahnemann kam.
Ja, genau. Und diesem Daniel Kahnemann ist es tatsächlich zu verdanken, dass dieses realitätsferne Menschenbild in der Wirtschaft ab Mitte der 1980er Jahre tatsächlich zusehend, sozusagen verblasst ist und der Wirklichkeit angeglichen wurde. Also das ist wirklich ein großer Schritt. Es war sonst sehr, sehr technisch und technokratisch, der Blick darauf. Und es war ganz klar, dass er gesagt hat, das Hirn, unser Gehirn, unser menschliches Gehirn führt uns oft in die Irre. Und das wusste nun mal keiner besser als er. Er hat viele Untersuchungen dazu gemacht. Mit diesen Untersuchungen schlug er ja diese Brücke zwischen Psychologie und Ökonomie.
Man kann sagen, er schlug eine Brücke, aber vor allen Dingen musste er erstmal ein paar Mauern einschlagen. Ja. Denn dieser Paradigmenwechsel in der Wirtschaftswissenschaft von diesem puren Rationalismus zu einer differenzierteren Sichtweise, also zu so einem Paradigmenwechsel, das brauchte offensichtlich wirklich einen Außenseiter. Ne? Ökonomen hatten zwar irgendwie vielleicht so das Gefühl des Unwohlseins hier und dort, aber es brauchte Kahnemann als einen Psychologen, um die Ökonomie wirklich inhaltlich umzugestalten, also wie kein anderer ist ihm das ja gelungen, und auch wirklich näher ans Leben zu bringen, an die Realität.
Ja, vielleicht nochmal so ein Rekurs darauf. Er ist 1934 in Tel Aviv geboren und hat dann später die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten. Und er gilt als, wie ich das schon sagte, der Begründer der Verhaltensökonomie. Und diese Verhaltensökonomie integriert ja die Erkenntnisse der Psychologie in die Ökonomie. Das ist ein super spannendes Feld, finde ich.
Ja, fand ich schon immer super spannend.
Sie zeigt eben, dass der Mensch nicht immer rational und effizient ist, sondern eben auch emotional und bequem. Dass sein Verhalten nicht unbedingt dem eigenen Interesse entspricht, sondern dem auch durchaus mal widersprechen kann.
Deswegen sagt ja Kahnemann auch, das menschliche Tun, wie er es in seinen Experimenten untersucht hatte, weicht eben oft von den Vorhersagen der Ökonomie ab. Also das heißt, es gibt so diese, eigentlich aus ökonomischen Modellen müsste der Mensch sich so verhalten, aber tut er nicht. Und Kahnemann hat sich eben die Frage gestellt, warum tut er das eigentlich nicht?
In der Vordiskussion haben wir ja darüber gesprochen. Irgendwie erinnert mich das ja auch so ein ganz klein bisschen an den Manfred Ketz de Vries. Der ist auch Psychologe. Den haben wir schon häufiger erwähnt. Das ist ja sozusagen unser Mentor in INSEAD, bei dem wir unsere Ersterziehung vor 20 Jahren.
Primarerziehung.
Mehr als 20 Jahre mittlerweile, in Sachen Psychologie in Organisationen bekommen haben. Also er erinnert an Manfred, weil Manfred ist es auch zu verdanken, dass er ja diese Blackbox des rationalen Managements mal von innen beleuchtet hat. Der ist genau dagegen auch vorgegangen und hat gesagt, wir machen uns hier alle was vor, da ist kein rationales Verhalten erkennbar.
Genau.
Und auch er zeigt eben, dass Rationalität erstaunlich wenig Platz im Management hat. Manfred kommt aber, und das war nochmal vielleicht der Kick, aus der klinischen Psychologie, also eigentlich aus der Psychoanalyse. Er ist Freudianer, ne? Und er stellt damit immer die Frage nach dem Warum und dem Einzelfall. Er will also das Warum im Einzelfall verstehen. Und das hat uns ja immer so ein bisschen gestört, weil er dann meistens so schnell so eine pathologische Sicht kriegt. Also so Krankheitsbild, genau. Narzissmus und sowas. Das fanden wir immer ein bisschen schwierig. Der Kahnemann ist da anders.
Ne? Ja, Kahnemann ist anders. Also Kahnemann kommt eben nicht aus dieser therapeutischen Perspektive, wenn man so will, ja, sondern genau. Er kommt eben aus der Verhaltenspsychologie, also Behavioral Psychology, wie diese Schule eigentlich heißt. Und diese Verhaltenspsychologie, die arbeitet ja sehr viel mit Versuchen oder Versuchsanordnung oder Tests, kommt über die Massenphänomene und schließt dann über Statistik auf den Einzelfall. Also diese Versuche von Kahnemann nehmen ja auch einen großen Teil dieses Buchs Schnelles Denken, Langsames Denken ein. Er versucht immer entweder über Versuchsanordnungen oder über die Auswertung von großen Datenmengen zu Einsichten zu kommen. Und wie gesagt, bei Schnellem Denken, Langsamem Denken waren es diese Versuchsanordnungen. Jetzt in dem neuen Buch Neues ist es zum Beispiel, dass er Studien gemacht hat über die Auswertung von Richterfällen über viele Jahre in den USA. Das heißt also, es sind immer große Datenmengen, die auswerten, um damit dann zu statistisch relevanten Aussagen zu kommen.
Ja, so ein Beispiel ist ja, wir kommen ja auch später noch auf ganz viele Beispiele, aber um da anzuklinken, diese Richterfälle in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es ja diese große Diskussion über rassenideologische Urteile oder rassenbasierte Verzerrung.
Ja, Racial Bias, ja.
Also genau. Es gab zum Beispiel Richtersprüche zu einem sehr ähnlich oder gleichgelagerten Delikt. Und je nach Hautfarbe des Beschuldigten war eben die Varianz zwischen Lebenslang und Bewährungsstrafe. Kahnemann hat sich dann erst viel später genau das, diese Daten, diese Untersuchungen nochmal vorgenommen, weil er sagt, das erklärt nicht die ganze Variabilität, nicht nur diese Rassenideologie, sondern da muss mehr dahinter stecken und darum geht es hier, ne?
Genau, diese unerklärlichen Abweichungen, darum geht es ihm eigentlich dann auch. Ja. Was er damit ja tut, der Kahnemann, er führt uns damit ja ziemlich anschaulich vor Augen, dass unsere Rationalität Grenzen hat. Kein Mensch ist gefeit oder ist auf der sicheren Seite angesichts von irgendwelchen gedanklichen Abkürzungen, Selbstüberschätzungen, schnellen Vorurteilen oder selbst vor dem Hereinfallen auf billige Werbetricks.
Diese latente Fehlerhaftigkeit.
Genau.
Und man könnte ja eigentlich sehr liebevoll sagen, diese Menschlichkeit.
Ja, das ist jetzt wieder deine Sicht.
Ja, ich bin ja auch liebevoll. Diese Menschlichkeit des Individuums und des Managers, das ist ja darauf, wo wir auch immer drauf gucken, die zieht sich wie ein roter Faden durch Kahnemanns Werk. Ja, also er entzaubert sie einerseits und gleichzeitig macht er sie menschlicher. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Ja, und vor allen Dingen ist es eben ja auch, ich würde fast sagen, eine gewisse Form der Entlastung. Ja,
ja,
also wenn er zu dem Schluss kommt, dass der Mensch ein irrationales Wesen ist, dann muss man auch nicht immer diesem rationalistischen Ideal hinterherhecheln.
Völlig richtig. Und deswegen, genau deswegen wollen wir uns heute fragen, was können und sollten wir von diesem ganz besonderen Mann mit seiner interdisziplinären Sicht und der Verbindung von Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Management lernen? Welche Erkenntnisse aus der Psychologie sind für das Management entscheidend, aus seiner Forschung? Und was kann uns in unserer eigenen Führungsarbeit helfen? Wir gehen dieses Thema diesmal in zwei Schritten an.
Ich wollte gerade sagen, an. Ja. Traditionsbruch. Zivilisationsbruch.
Das mache ich für den Kahnemann.
Sehr gut.
Absolut.
Du bist auch der Einzige.
Ja, das ist der Einzige, für den ich das überhaupt mache. Ja, wir machen das diesmal in zwei Schritten, weil wir möchten das so ein bisschen an den Hauptwerken von Kahnemann orientieren. Einmal, das haben wir ja schon gesagt, schnelles Denken, langsames Denken. Das ist ja sozusagen ja, die Essenz seines Lebenswerks. Zum anderen an einem Buch, was er gerade erst vor 3 Jahren veröffentlicht hat, das nochmal einen ganz zusätzlichen oder anderen Aspekt auf das menschliche Denken wirft. Also das heißt Neues und darauf kommen wir auch nochmal in der Tiefe. Das heißt, wir haben 2 Schritte vor uns. Der erste Schritt ist das menschliche Gehirn und seine fatalen Denkroutinen. Und der zweite Schritt ist der Mensch und seine unzuverlässige Urteilskraft. Also dann lass uns doch mal mit dem Thema Biases, Wahrnehmungsverzerrungen starten, das menschliche Gehirn und seine fatalen Denkroutinen.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich Kahnemanns, ja, wie ich schon sagte, Opus Magnum, also das Buch, in dem er eigentlich 40 Jahre Forschung zusammenfasste, bezieht sich in dieser Schlichtheit des Titels auf die zwei Denksysteme im Hirn, die Kahnemann eigentlich erstmalig so differenziert hat. Er differenziert eben unser Denken in das System 1 und dieses System arbeitet eben schnell, automatisch und mühelos. Und es gibt eben ein System 2, das langsam arbeitet, das eher vergleicht und dessen Aktivitäten mit mehr Anstrengung verbunden sind.
Ja, und wie das nun mal so ist, ne?
Ja, genau. Also
wir
ich
Menschen
bin System 1 Mann.
Was bist du?
Ich bin System 1 Mann.
Ja, wir Menschen meiden ja nun mal Anstrengungen und du offensichtlich besonders, wenn du ein System 1 Mensch bist. Wir bevorzugen einfach den einfachen Weg, das ist völlig normal. Also dominiert natürlich, wie Kahnemann so schön sagt, die kognitive Leichtigkeit von System 1 gegenüber der Mühsal, sich in System 2 den Kopf zu zerbrechen über alle Aspekte des Problems. Und das hat natürlich Folgen für die Wirksamkeit als Manager und als Führungskraft. Das können wir uns sehr schnell vorstellen. Aber bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, lass uns nochmal das Gesamtbild der Psyche nach dem Verständnis von Daniel Kahnemann etwas weiter ausführen. System 1 und System 2.
Das Hirn arbeitet laut Kahnemann in zwei verschiedenen Systemen. Das einmal das schnelle, automatische System, das er System 1 nennt. Dieses System ist immer aktiv und hocheffektiv. Also es ermöglicht routiniertes Handeln auch in komplexen Situationen, in hoher Geschwindigkeit und mit einem vergleichsweise geringen geistigen Energieaufwand. Also es ist ein sehr wirksames, effizientes System und deswegen auch bestens geeignet, eine große Menge von Informationen, unterschiedlichen Positionen, Verhandlungen, Entscheiden und so weiter in kurzer Zeit zu erfassen und zu bewältigen.
Wie gut.
Wie ich gut.
Meine, stell
also
mal
insofern
vor.
Ist das dieses energiesparende System 1 durchaus eine sehr wichtige Angelegenheit. Es gibt aber dann eben noch ein zweites System. Das ist die Domäne, so wo Zweifel, Unsicherheit, Selbstkritik und Reflexion eintreten. Dieses System ist normalerweise in so einer Art, ich sage mal, Winterschlaf oder so einer Art Hibernation-Mode, wie so beim Computer, also im Energiesparmodus. Und das muss man einfach bewusst anwerfen, aber das kostet eben dann auch extra Zeit und extra Energie. Aber das ist sozusagen ein bewusstes System, das man erst ins Arbeiten bringen muss.
Und ich finde das ja echt cool. Die neurowissenschaftliche Forschung belegt das ja tatsächlich auch.
Ja,
also das ist keine akademische Fiktion, was der Kahnemann dort macht mit System 1 und 2. Und das gilt tatsächlich für alle Menschen, ist aber für Führungskräfte, für Manager von ganz besonderer Bedeutung, diese Unterscheidung. Am Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums Jülich, ich glaube, das haben wir schon mal zitiert, ist aber lange her, wurde vor Jahren die Hirnaktivität in Entscheidungssituationen bei verschiedenen Probanden, eben auch bei Managern, aufgezeichnet. Und das Ergebnis war, das Hirnareal von Managern, das Routinen und automatische Abläufe steuert, ist in solchen Momenten besonders intensiv aktiv oder aktiviert im Vergleich zu dem anderer Probanden. Also gerade Manager verfügen offenbar über außergewöhnlich viel kategorisiertes Wissen, das das Gehirn in ähnlichen Situationen quasi automatisch routiniert abruft. Und das genau ermöglicht ihnen eben schnelle und effiziente Entscheidungen zu optimieren.
Ja, genau. Es gibt also
die sind darauf trainiert. Ne?
Es gibt so etwas wie ein Managergehirn. Das ist nicht angeboren, sondern es ist antrainiert über Zeit. Ne? Aber diese Routinen, die greifen natürlich sehr, sehr schnell. Und viele von uns, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, aber wir alle arbeiten ja ganz oft in diesem routinierten System 1. Ne? Ein schönes Beispiel ist diese Aufgabe, wenn man sagt, Tom und Peter haben zusammen 1,10 €. Tom hat 1 € mehr als Peter. Wie viel haben die beiden jeweils?
Ja, und ich hab's natürlich, ich bin voll in die Falle getappt. Ich gleich in meiner Routine.
Ja, genau.
Ja. Volle das, Kanne, ja.
Das routinierte System sagt, ja klar, 10 Cent und 1 Euro. Ja, aber das ist natürlich Euro, Unsinn, genau. Denn hätte nämlich der eine nur 90 Cent mehr als der andere.
Danke, danke.
Ja, aber ich muss es dir erst vorrechnen.
Ja, so ist das.
Nein, die richtige Antwort ist natürlich 5 Cent und 1,05 Euro. Die vermeintliche Einfachheit dieser Aufgabe macht diese Aufgabe eben zu einer, in der sich sofort das System 1 einschaltet und sagt, ich weiß.
Das ständige Dilemma ist ja, dass das schnelle System 1 und das langsame System 2 einfach auf denselben Vorrat an mentaler Aufmerksamkeit zurückgreifen müssen. Und deshalb hat natürlich unser Gehirn wunderbar eine sehr ökonomische Arbeitsteilung entwickelt. In Routinesituationen dominiert automatisch das System 1.
Exakt. Tja,
und der Manager-Alltag ist nun mal voll von Routinesituationen. Und das System 2 verharrt eher in so einer Art Energiesparmodus, im normalen Doing sozusagen, im täglichen Managerleben.
Und das erklärt eben auch, warum Zweifel und Reflexion und dieses zirkuläre, auch teilweise sich selbst beobachten, eben gerade nicht zum Standardverhaltensrepertoire von Managern gehört. Weil sie haben sich eben im Laufe ihrer Karriere ein perfekt optimiertes System 1 antrainiert. Und das ist auch notwendig, weil sie genau dieses System 1 brauchen, um ihren Führungsalltag einigermaßen routiniert und reibungslos hinter sich zu bringen. Mhm. Aber es ist natürlich gefährlich für Führung, wenn du nicht in der Lage bist, im richtigen Moment zu sagen, halt, Moment mal, bin ich hier eigentlich auf dem richtigen Wege oder ist das nur so eine Art Autopilot, auf dem ich unterwegs bin?
Ja, es ist deshalb gefährlich für Führung, weil das System 1 als der schnelle menschliche Autopilot einfach extrem anfällig für Denkfehler und Wahrnehmungsverzerrungen ist. Das sind sogenannte Biases. Und wir haben mal einen anderen Begriff formuliert. Wir haben sie Brain Chains genannt, weil sie das menschliche Gehirn tatsächlich an die Kette legen. Diese Brain Chains, und ich glaube, das ist ganz wichtig, sind nicht individuelle Fehler einzelner Führungskräfte oder darauf zurückzuführen. Sie entstehen vielmehr dadurch, dass das ja hocheffiziente, quasi automatisch arbeitende Denksystem 1 schnell und auf der Grundlage unvollständiger Informationen urteilt und entscheidet. Und dazu muss es nun mal mit Filtern arbeiten. Und Filter zeigen nie das ganze Bild. Das ist das Problem.
Genau, das ist das Problem. Und man muss aber einfach anerkennen, und das kann man nicht oft genug unterstreichen, diese Wahrnehmungsfehler oder Wahrnehmungsverzerrungen oder Biases sind eben keine Schwächen einzelner individueller Manager. Das ist einfach die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Und wie jeder Mensch eben auch sonst, ist eben auch ein Manager von solchen Verzerrungen betroffen. Und natürlich muss man sagen, Spitzenmanager sind sogar besonders gefährdet, denn die leben ja in einem Entscheidungsraum, wo höchste Komplexität, höchster Handlungsdruck und höchster Leistungsanspruch zusammenkommen. Und das ist natürlich genau diese Druckkammer, in denen diese automatischen Denkroutinen greifen und damit natürlich Wahrnehmungsverzerrungen sehr, sehr schnell entstehen können.
Ja, das ist ein wunderbar fruchtbares Biotop für sowas, ne? Für diese Biases. Die Forschung zeigt ja, dass selbst die intellektuell begabtesten Menschen zu diesen Biases und Wahrnehmungsfehlern neigen. Und das Verrückte ist, sie können diese Schwäche zwar an anderen beobachten, aber bei sich selbst eben nicht erkennen. Das ist der Krux. Und genau darum geht es ja, wenn man die Biases umgehen oder zumindest abschwächen möchte. Es geht darum, die eigenen Wahrnehmungsfehler zu erkennen, sich ihrer bewusst zu werden, um nicht in die Falle zu tappen.
Es gibt ja sogar das Phänomen, dass Experten sich in ihrem Feld der Expertise mehr irren als Nicht-Experten.
Weil sie schnell in Routinen denken.
Ja, genau.
Lass uns doch mal ein paar der wichtigsten Biases anschauen. Wir haben immer mal so eine unterschiedliche Auswahl. Aber hier gerade auch, um Kahnemann so gerecht zu werden, haben wir noch mal 5 rausgesucht, die wir noch mal vertiefen möchten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thank you.
Also auf welche Biases sollten wir und Sie achten? Das sind 5 der häufigsten Denkfehler, die wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder beobachten. Und diese Denkfehler zeigen sich tatsächlich auf sehr unterschiedliche Weise. Der erste ist der Halo-Effekt. Das kennen wir alle. Das ist abgeleitet vom englischen Halo, Heiligenschein. Deswegen wird er auch Heiligenschein-Effekt oder Überstrahlungseffekt genannt. Hier macht unser Gehirn quasi so in schneller Routine, ne, in System 1 einen Kurzschluss von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte.
Das Gehirn sagt eigentlich, einzelne Eigenschaften einer Person, zum Beispiel Attraktivität oder sozialer Status oder wirkt er einfach freundlich oder was auch immer, erzeugen eben einen positiven Eindruck, der alle weiteren Wahrnehmungen dieser Person überstrahlt. Also den Gesamteindruck unverhältnismäßig beeinflusst. Wir versuchen uns ja immer ein konsistentes, widerspruchsfreies Bild von anderen Menschen zu machen. Und der Halo-Effekt sagt eben, wenn ich bei jemandem positive Eigenschaften entdecke, dann muss das ein guter Mensch sein. Und wenn ich negative entdecke, dann gucke ich ihn eben insgesamt negativ an. Ein typisches Beispiel für solche Halo-Effekte ist ja, wenn zum Beispiel ein Lehrer die Leistung eines Schülers höher bewertet, der ihm sympathisch ist. Mhm. Oder wenn ein Name zum Beispiel bestimmte Assoziationen, positive Assoziationen auslöst, dann kann das eben auch einen Halo-Effekt auslösen. Also es gibt ganz, ganz viele, ich sag mal, Trigger, die auf so einen Halo-Effekt wirken können. Aber es geht eben immer darum, dass dann ein Feature für das Ganze genommen wird und auf den ganzen Menschen geschlossen wird.
Ja, das können wir uns ja auch aus der Führungsarbeit gut vorstellen. Du hast das Beispiel des Lehrers genannt. Das kann man auch als Führungskraft mit Teammitgliedern oder mit dem Vorgesetzten sehen. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Effekt.
Und da muss man aufpassen.
Ja, und der Halo-Effekt ist besonders stark, wenn der Beurteiler eben speziell auf eine Verhaltensweise oder einen Merkmal Wert legt und dieses auch noch überbewertet. Und das kann dann eine positive oder eben auch tatsächlich eine negative Verzerrung sein. Mhm. Bei einer positiven Verzerrung spricht man eben von einem Heiligenschein-Effekt. Ja, ich bin irgendwie ein totales Opfer, ne? Also ich bin ein totales Opfer des Halo-Effekts, wenn ich, also in Bezug auf dich.
Nein.
Das ich könnte ruhig mal kritischer sein.
Nein, das ist kein Halo-Effekt. Das ist naiver Rationalismus. Du guckst mich einfach genauso an, wie ich bin.
Ja,
ich bin so.
Ich finde, ich sollte mal kritischer sein.
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die negative Variante. Aber darin will ich natürlich nicht kippen, das ist klar. Die negative Variante, das ist auch ganz süß, die nennt man den Teufelshörner-Effekt. Also ich sehe nichts Positives, sondern ordne alles sofort negativ ein. Und ich finde eigentlich das Beispiel, was auch Kahnemann bringt, ziemlich gut. Wenn wir jemanden unsympathisch finden, und ich nehme jetzt mal Donald Trump.
Nur mal so als Beispiel, theoretisch.
Ja, ne, aber wirklich, lass uns da mal drüber sprechen. Lehnen wir intuitiv alle Vorstöße von ihm ab, aber eben nicht auf der Grundlage von Fakten, sondern weil wir ja daran auch glauben wollen, dass die eigene Erwartung erfüllt wird. Also weil er nun mal irgendwie verteufelt ist.
Ja, stimmt.
Die Frage ist, manche Dinge, die er macht, könnten ja auch tatsächlich gut sein. Und er wird ja auch durchaus unterschiedlich, auch jetzt nicht sozusagen bewertet. Ne? Also auch einzelne Aspekte. Aber die sehen wir gar nicht mehr. Die blenden wir praktisch aus, sondern er steht in der Ecke.
Ja, wir haben uns ein Bild gemacht und alles, was er tut, wird in dieses Bild eingeordnet.
Genau, wir wollen die eigene Erwartung erfüllt sehen.
Genau.
Das ist der Halo-Effekt im Positiven und im Negativen. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Das kennen wir alle.
Der zweite Bias oder die zweite ganz wichtige Wahrnehmungsverzerrung ist die sogenannte Verlustaversion. Und die Verlustaversion ist ein Automatismus unseres Denkens, die darin besteht, dass wir Verluste stärker gewichten als gleich große Gewinne. Oder anders ausgedrückt, der Schmerz des Verlustes wiegt für uns mehr als die Freude des Gewinns. Und deswegen neigen wir Menschen zu etwas, was ich mal so nennen würde, irrationale Vorsicht. Also wir sind einfach lieber auf der sicheren Seite.
Ja, Kahnemann gibt so ein nettes Beispiel. Sozusagen, man müsste sich vorstellen, jemand würde einem folgende Wette anbieten. Er wirft eine Münze, kommt Zahl, verlieren Sie 100 Euro. Kommt Kopf, gewinnen Sie 150 Euro. Also Verlust ist 100 Euro potenziell, Gewinn ist 150 Euro potenziell. Und die Chancen sind ja 50-50. Aber die Frage ist, würden Sie das tatsächlich machen? Die meisten Menschen tun das eben nicht, denn sie schätzen den potenziellen Verlust schmerzhafter ein als den potenziellen höheren Gewinn. Das nennt Kahneman Verlustaversion.
Dafür gibt es ja auch ganz andere praktische Beispiele, zum Beispiel den Aktienmarkt.
Ja.
Es ist ja ganz oft so, dass Investoren an verlustbringenden Aktien eigentlich viel zu lange festhalten, sie nicht verkaufen und nicht den Verlust realisieren, aber sie hoffen einfach, dass die Aktien sich erholen, um einen Verlust zu vermeiden, obwohl dieses Verhalten real oft zu noch größeren Verlusten führt. Und ich meine, dafür kann ich wirklich ein trauriges Lied singen. Ich sage nur NIO.
Oh ja, Gott, erinnere mich nicht dran. Ja.
Ja.
Genau, das ist Verlustaversion.
Nee, das ist Verlust.
Das ist realer Verlust.
Das ist ein wirklich schmerzender Verlust.
Ach, aber wir haben die Entscheidung nicht getroffen. Aber man kann das Gleiche auch über einen potenziellen Jobwechsel ja denken. Also die meisten zögern, einen sicheren, aber unbefriedigenden Job aufzugeben für eine Stelle, die möglicherweise erfüllender ist, aber vielleicht auch riskanter.
Mhm,
also
genau.
Die Angst vor dem Verlust der Sicherheit wiegt hier schwerer als die potenzielle Befriedigung durch eine neue Herausforderung. Das Glück zu finden, wirklich.
Ja, genau. Also das kennt man ja von vielen Gesprächen, die wir auch führen. Was im Prinzip wichtig ist, ist zu sagen, die Macht, die diese Verlustaversion über uns ausübt, ist eigentlich was nicht schlecht ist. Es ist ein Ergebnis unserer Evolutionsgeschichte. Ne? Denn unter unseren Vorfahren hatten halt diejenigen die besseren Überlebenschancen, die Bedrohung ernster nahmen als Chancen. Also das Geheimnis des Überlebens lautete ja einfach, better safe than sorry.
Ja, better safe than sorry. Das ist sozusagen, das haben wir auch schon häufig, wenn die Angst sich einschleicht, drüber gesprochen,
genau.
Wenn wir es über
genau.
Amygdala-Hijack gesprochen haben. Ne?
Genau.
Das ist eng mit dem Thema Verlustaversion tatsächlich verbunden.
Der gleiche Mechanismus, genau.
Ja, ist der gleiche Mechanismus. Mhm. Ja, der dritte Bias oder die dritte Brain Chain, das kennen wir auch alle, ist der Action-Bias oder Aktionsfehler, wie immer man es auch nennen will. Also dieses im Zweifelsfall Handeln. Ne? Schließlich werden wir hier fürs Handeln bezahlt und nicht fürs Nichthandeln. Das ist ja sozusagen die unausgesprochene Devise. Und die kippt ganz häufig, das haben wir schon sehr, sehr häufig beobachtet, dann in Aktionismus, der dann noch schädlicher ist. Und gerade in komplexen Situationen, und wer ist heute nicht in einer komplexen Situation, dominiert eben der Impuls des Managers als Tatmensch. Ne? Unabhängig davon, ob das nur richtig ist, das Handeln im Hier und Jetzt, oder ob vielleicht Abwarten noch eine bessere Alternative wäre.
Es ist eben genau diese Logik dahinter, die sagt, Aufsichtsräte und Vorgesetzte betrachten es eben nicht als Erfolg, wenn man sagt, ich habe das Richtige getan dadurch, dass ich nichts getan habe.
Ja.
Das ist schwer zu erklären.
Ja.
Und deswegen sind viele Manager auch ja geradezu in so einer Art Zugzwang, in jeder Situation möglichst sichtbar sozusagen die Zügel in die Hand zu nehmen und voranzutreiben, um Entscheidungen zu fällen.
Ja.
Obwohl das manchmal gar nicht unbedingt notwendig ist. Ich meine, Warren Buffett hat das mal so schön gesagt, wir werden nicht dafür bezahlt, viel zu tun, sondern wir werden dafür bezahlt, das Richtige zu tun. Und das hat eben auch was damit zu tun, an der richtigen Stelle dann auch mal strategische Geduld zu üben. Also nicht einfach nur die Hände in den Schoß zu legen, aber zu sagen, wir gucken bewusst mal, wie sich die Situation entwickelt und handeln dann gegebenenfalls später, aber klüger.
Das ist der Action Bias und den kennen wir auch alle. Also was hatten wir? Halo-Effekt, Verlustaversion, Action-Bias. Ja, also sage ich mal, müssen wir alle auf die Watchlist nehmen. Ne? Ist so.
Mhm,
aber der vierte, der hat es auch in sich. Das ist auch so ein ganz gemeines Teil. Das ist der Selbstdienlichkeitsfehler oder Self-Serving-Bias.
Ist mir völlig fremd.
Der ist so ganz tief, ganz unten im mentalen Modell, gerade erfolgreicher Manager verankert. Ja, und was sagt er? Wir überschätzen den Einfluss und die Macht des Einzelnen, also von uns. Die innere Logik ist eigentlich bestechend. Wir sehen das sehr häufig. Manager schreiben Erfolg ihrer eigenen Kompetenz zu. Misserfolge aber sind natürlich das Ergebnis widriger Umstände. Der Markt ist noch nicht reif. Die Kunden haben das Produkt noch nicht verstanden, etc.
Man muss einfach nur mal, ich sag mal, 10 CEO-Biografien lesen. Beginnend bei der von Joe Ackerman. Dann weiß man genau, was der Selbstdienlichkeitsfehler eigentlich ist.
Bah, das war fies.
Ja, und das ist eben diese Neigung, Erfolge sich selbst zuzuschreiben und Misserfolge höheren Mächten. Wenn das Team und das Unternehmen gut funktioniert hat, dann war das eben meine überlegene Führungskraft. Wenn es schlecht gelaufen ist, waren es eben, wie gesagt, Märkte, Konjunktur und was auch immer. Das ist natürlich eine sehr, sehr schädliche Geschichte, weil es so eine Art, ja, es ist ja fast so eine Immunisierung gegen Lernen.
Das ist ein guter Punkt. Es immunisiert dich völlig gegen deine persönliche Entwicklung und wirklich nochmal die Situation von der anderen Seite zu sehen. Wenn du allen anderen im Grunde den schwarzen Peter zuschiebst, ob das nun externe Umstände oder die Kunden oder die Kollegen oder was auch immer sind, das ist genau der Punkt. Es ist eine Selbstimmunisierung.
Mhm, genau.
Das ist der Selbstdienlichkeitsfehler. Der ist nicht schön, der ist aber auch weit verbreitet. Und der ist wirklich eine absolute Hürde und eine Barriere gegen Lernen und Entwicklung.
Ja, und Entwicklung. Genau, genau. Und in die gleiche Kategorie fällt dann ja auch dieser fünfte Wahrnehmungsfehler oder diese fünfte Wahrnehmungsverzerrung, der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Und das ist ja im Prinzip ein Automatismus, der dazu führt, dass wir Informationen aus unserer Umwelt unbewusst so filtern, dass wir uns bestätigt sehen. Also wir gucken auf die Welt nicht, was ist denn da draußen los, sondern wir gucken auf die Welt unter der Perspektive, ah ja, kenne ich, weiß ich, bestätigt entweder meine Überzeugung, mein eigenes Verhalten oder meine eigenen Entscheidungen. Ja, also es werden im Grunde nur Informationen als Beweise wahrgenommen, die unsere eigene Entscheidung und das, was wir ohnehin schon wissen, bestätigen.
Ja, und vor allen Dingen auf Basis unserer bisherigen Erfahrungen.
Genau.
Und die sind ja vielleicht gar nicht mehr relevant in der Zukunft.
Und deswegen ist es eben auch ein ziemlich tückisches Ding. Mhm. Und man kennt das von vielen, wenn man nur mal in die Wirtschaftsgeschichte hineinguckt, gerade so große Fusionen, wo dann immer irgendwie von sichtbaren Synergien oder frühen Gewinnen durch die neue Strategie und so weiter berichtet wird, wo aber dann bewusst ausgelassen wird, was sind eigentlich Entwicklungen, die dem eigentlich widersprechen. Das führt natürlich eben auch dazu, dass man, wenn man in dem Bestätigungsfehler ist, oftmals viel zu lange falsche Strategien weiterverfolgt, weil man immer nur auf das guckt, was einen in diesem Irrweg bestätigt und nicht, was einen zum Umkehren bewegen könnte.
Ja, weil das wiederum System 2 Anstrengung bedeutet und natürlich ein schnelles Entscheiden verzögert. Das muss man ja ganz klar sagen. Also Warnsignale, die auf ein mögliches Scheitern hinweisen könnten, wie du das gesagt hast, auch schon, passen eben nicht in dieses Gesamtbild. Und sie werden unbewusst, aber systematisch als Sonderfälle oder für den Erfolg als irrelevant ignoriert. Und das funktioniert natürlich genauso andersherum. Skeptiker filtern unbewusst ebenso selektiv.
Ja, genau.
Und das wichtige Wort ist hier unbewusst. Das ist jetzt nicht etwas, was ich bewusst tue, sondern das sind diese automatischen Routinen im System 1, die eben so, ja, prone to traps sind, ja.
Genau, also dahinter steckt kein Vorsatz. Ist nicht sich an die Welt schönreden oder die Welt mit einer rosaroten Brille betrachten.
Das ist hier zumindest nicht gemeint, das gibt es sicherlich
das,
auch.
Das gibt es auch,
das meint
aber das
Kahnemann nicht.
Dann haben wir ein anderes Problem.
Ja, genau.
Nein, aber es ist wirklich fast ein gehirnphysiologisches Phänomen, könnte man
sagen.
Ja. Und ein besonderer Fall dieses Bestätigungsfehlers ist dann auch dieser Rückschaufehler oder Narrative Fallacy, die im Prinzip eigentlich ja sagt, wenn man es mal auf die Person bezieht, ich war erfolgreich, ich bin erfolgreich, also werde ich auch erfolgreich sein in der Zukunft. Also so denken ja viele Führungskräfte. Also die konstruieren sich so im Grunde eine konsistente Geschichte, die aus der Vergangenheit bis in die Zukunft reicht. Aber das ist natürlich faktisch nicht wahr in dem Sinne, denn unsere Vergangenheit ist ja nichts Objektives, sondern immer etwas, was wir uns individuell in irgendeiner Art und Weise definiert haben. Also es ist unser eigenes Narrativ. Und so hat eben jede Führungskraft so sein eigenes oder ihr eigenes Narrativ, warum sie glaubt, erfolgreich zu sein und welches der Grund dafür war, dass sie so weit in ihrer Karriere vorangekommen ist.
Ja, und das birgt natürlich ein Risiko. Ja, das ist so ein bisschen diese Erfolgsgeschichte, dieses Erfolgsnarrativ, was ich mir erzähle. Das ist so, hat so dieses Risiko der, ja, die Illusion der Unvermeidbarkeit. Also
ja, genau.
Im Grunde,
es musste so kommen.
Es musste so kommen. Der persönliche Erfolg war zwingend die logische Folge dessen, was ich getan habe. Ne? beruht auf der Kombination meiner eigenen Weltsicht, meiner Kompetenz und Führungsstärke und eben nicht auf günstigen Umständen. Da sind wir auch wieder beim Selbstdienlichkeitsfehler.
Ne? Genau, genau.
Also die Gefahren sind tatsächlich die Verengung des Blicks und dann auch Hybris und Fehlprognosen. Und das ist das Problem. Der Rückschaufehler, praktisch diese Sonderform des Bestätigungsfehlers, verleitet Manager dazu, frühere scheinbare Erfolgsmodelle unter völlig veränderten Bedingungen anzuwenden.
Genau, nach dem Motto, hat ja schon immer funktioniert, also warum soll das nicht morgen auch funktionieren?
Ja, genau. Aber das Morgen sieht eben anders aus.
Also es funktioniert nur, wenn das Morgen so ähnlich aussieht wie das Gestern. Und das ist eben oftmals nicht der Fall. Aber das ist eben genau das, was gerade in diesen Zeiten so entscheidend ist. Also wir haben diese Polykrisen, wir haben diese disruptiven Technologien, KI und so weiter und so fort. Und da muss man einfach als Führungskraft dann auch mal aus diesem eigenen Narrativ aussteigen vielleicht oder das zumindest mal kritisch hinterfragen und sich diesen schönen Satz von Marshall Goldsmith, diesem US-Coach, einfach mal an die Wand nageln. What brought you here won't get you there. Die Zukunft ist nicht einfach eine lineare Verlängerung der Vergangenheit.
Ja, also mehr denn je, ne?
Das ja, mehr denn je.
Ist heute genau. Ganz klar. Ja, der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther hat das so schön in ein Bild gepackt. Das ist ein Zitat, was wir ja immer mal wieder verwenden. Er sagt, dauerhafter Erfolg ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Derjenige, der ständig mit derselben Strategie Erfolg hat, wird zu einem Rennpferd, das seine Augenklappen immer enger zieht. Der Blick wird immer begrenzter. Ein schönes Bild, finde ich.
Das ist ein total schönes Bild und es ist eben etwas, wo ich sage, das kann man wirklich auch für sich selbst anwenden oder wenn man als Führungskraft in solchen komplexen Situationen unterwegs ist. Also man kann ja wirklich fragen, erkenne ich eigentlich einige dieser Wahrnehmungsfehler oder Biases auch in meinem eigenen Verhalten? Welche Biases kann ich in bestimmten Situationen erkennen? Es sind ja nicht immer alle gleichzeitig da. Oder vielleicht auch mal so eine Art Postmortem machen, rückwärtsgewandt auf eine Situation gucken und zu sagen, was wäre eigentlich anders gewesen, wenn ich mir dieser möglichen Wahrnehmungsfehler bewusst gewesen wäre? Und auf welche dieser 5 Wahrnehmungsfehler muss ich gegebenenfalls besonders achten? Also das ist eigentlich sehr praktisch, um sich selber mal zu hinterfragen, bin ich eigentlich in diesem naiven, linearen Modell unterwegs oder hinterfrage ich mich in der systematischen Art und Weise?
Also einmal dieses bewusste sich damit beschäftigen und bewusste wahrnehmen, auch so rückschauend, wann bin ich eigentlich in diese Wahrnehmungsverzerrungen abgerutscht, in welchen Situationen ist mir das passiert, sodass ich auch nach vorne raus so eine Watchlist für mich habe, worauf muss ich achten. Ne?
Genau.
Was immer hilft und das ist definitiv, bei mir hilft immer diese besondere Frage, das gilt für alle der 5 tatsächlich, immer für jeden Bias, what else is true? Also, was könnte auch noch wahr sein? Dieser Perspektivenwechsel, dass man nicht in dieser eigenen Blickachse stecken bleibt, sozusagen in diesem Tunnelblick, sondern dass man raustritt und sagt, so sehe ich die Situation, aber was könnte eigentlich auch noch wahr sein?
Genau, und das ist ja im Grunde nichts anderes, als das System 2 einzuschalten.
Die erste große Erkenntnis aus dem Thema Biases, mit dem sich Daniel Kahneman Zeit seines Lebens beschäftigt hat, ist, wir denken und handeln in automatisch schnell abrufbaren Routinen und diese Routinen sind fehleranfällig. Wir rutschen in Wahrnehmungsverzerrungen und Wahrnehmungsfehler ab, unbewusst. Das ist einfach, ja, das Gehirn führt uns Menschen in die Irre und das tut es systematisch. Auch nicht mit böser Absicht, ne?
Aber nicht vorsätzlich, aber systematisch.
Genau. Das ist die erste große Erkenntnis. Damit müssen wir arbeiten. Daran müssen wir uns abarbeiten. Ganz klarer Auftrag an uns alle. Der zweite Schritt, wie wir Daniel Kahneman und seine Arbeit würdigen möchten, ist der Blick auf Noise oder Rauschen, der Mensch und seine unzuverlässige Urteilskraft. Es ist ja nicht nur das Gehirn mit seinen Denkroutinen, das uns Schnäppchen schlägt. Den Effekt der menschlichen Psyche auf das Denken und Urteilen hat Kahneman tatsächlich auch noch in anderer Weise untersucht. In seinem letzten Buch Noise, aus dem Jahr 2021. Und das gibt's auch auf Deutsch.
Unter dem Titel Noise.
Ja. Überraschung.
Ja, genau. Und Noise lässt sich, wenn man es denn doch übersetzen will, am besten mit Rauschen übersetzen. Und Noise ist bisher viel weniger beachtet worden als schnelles Denken und langsames Denken und die Biases des System 1. Das hat auch Kahneman selber so beschrieben, hat gesagt, ja, die Biases sind bei mir sowas wie der Star der Show. Noise ist mehr so der Nebendarsteller, der sich eher im Hintergrund hält.
Das ist nett beschrieben. Das ist ja aber auch sein Hauptwerk. Aber trotzdem, Noise sollte man genauso beachten. Das rückt ihn wieder so ein bisschen in die Nähe von Manfred Ketz de Vries, den wir zu Anfang zitiert haben. Worum geht es bei Noise und was bedeutet dieses Thema für Führungskräfte? Wenn es um das Versagen oder die Fehleranfälligkeit menschlichen Denkens und Urteilens geht, muss man, so sagt Kahneman, beides betrachten tatsächlich. Biases und Noise. Mhm. Biases ist so etwas wie eine systematische Abweichung. Noise ist so etwas wie eine zufällige Streuung. Und manchmal ist das eine wichtiger, manchmal das andere.
Genau, also systematische Abweichung heißt, wir liegen alle gleich falsch und zufällige Streuung heißt, wir liegen alle unterschiedlich falsch.
Was ist denn dieses Rauschen, dieses Noise?
Einfach ausgedrückt kann man es vielleicht so sagen. Also wenn wir als Menschen mit Organisationen zu tun haben, egal was es ist, Unternehmen und Behörden und so weiter und so fort, Gerichte, dann erwarten wir ein System, das zuverlässige, konsistente Beurteilung liefert.
Das heißt, wie eine Maschine.
Wie eine Maschine in dem Sinne, gleicher Input, gleicher Output. Ja? Das betrifft eben gesamte Institutionen oder auch einzelne Menschen, die für diese Institution handeln.
Ja, ein gutes Beispiel ist ja das Rechtssystem.
Genau.
Also wir erwarten ja zu Recht, dass unser Rechtssystem konsistente Urteile fällt oder hervorbringt. Mhm. Das heißt, für das gleiche Vergehen auf Basis der gleichen Beweislage erwarten wir das gleiche Urteil. Unabhängig davon, wer der Richter ist oder wie derselbe Richter sich gerade fühlt. Und davon hängt für uns ja eigentlich als Bürger die Glaubwürdigkeit des gesamten rechtsstaatlichen Systems ab.
Genau, ist ein gutes Beispiel. Oder Medizin ist auch ein gutes Beispiel.
Es ist eine Erwartungssicherheit eigentlich, ne?
Es ist eine Erwartungssicherheit und es ist eben etwas, wo man sagt, egal wer auf der anderen Seite sitzt, ich bekomme eigentlich die gleiche Antwort. Also es ist kein Glücksspiel, es ist keine Lotterie. Ne? Das ist ja, in der Medizin ist ja genau das Gleiche. Wenn du zum Arzt gehst, dann erwartest du ja, dass egal welcher Arzt jetzt gerade da ist, auf Basis der gleichen Fakten zur gleichen Diagnose kommt. Und auch auf Basis Diagnose die gleichen Maßnahmen zur Heilung unternimmt. Du willst ja nicht sagen, ach, bei dem einen Arzt, der guckt ein bisschen positiver drauf, lass mal so bleiben, und die anderen sagen, sofort operieren. Das darf ja eigentlich nicht passieren.
Aber tatsächlich ist ja genau das nicht der Fall, sondern es gibt tatsächlich ja unerklärliche Abweichungen. Und für diese unerklärlichen Abweichungen gibt es natürlich eine Vielzahl von Ursachen, ob das jetzt zwischenmenschliche Unterschiede sind, Persönlichkeit, kognitiver Stil, die Stimmung,
ja,
wie bin ich morgens aufgestanden, wie waren meine ersten Stunden, wie bin ich drauf. Manager sind eben auch nur Menschen. Das gilt natürlich hier mit dem Beispiel Rechtssystem oder Medizin genauso. Wir gehen hier nie von dem Einzelnen aus, aber der Einzelne ist hier tatsächlich entscheidend.
Das Frappierende, was der Kahneman eben rausgefunden hat, ist, es gibt in fast allen großen Systemen diese zufällige Streuung, also dieses Rauschen. Kurz gesagt, gleiche Fälle im Rechtssystem oder gleiche Diagnosen in der Medizin werden höchst unterschiedlich beurteilt. Und das natürlich mit gravierenden Folgen, also lebenslange Haft oder auf Bewährung oder Operation oder nicht. Und was er eben auch rausgefunden hat, ist, das ist nicht nur so ein bisschen, also es ist nicht so ein Hintergrundrauschen, wenn man so sagen will, sondern in wichtigen Systemen und bei praktischen großen Entscheidungen ist der Anteil dieses Rauschens oft skandalös hoch. Deswegen sagt der Kahneman ja auch, in vielerlei Hinsicht gleicht das Rechtssystem und auch teilweise manchmal die Medizin einer Lotterie.
Das hat er ja auf Basis dieser statistischen Untersuchungen gemacht.
Ja, genau. Er hat also ganz, ganz viele Gerichtsurteile untersucht und hat eben herausgefunden, dass Gerichtsverhandlungen zum Beispiel verrauscht sind, beziehungsweise Gerichtsentscheidungen. Also basierend auf einer riesigen Studie aus den 90er oder 80er Jahren in den USA, die hunderte von Fällen ausgewertet haben, hat er eben herausgefunden, dass man sagt, ob ein Angeklagter gegen Kaution freikommt oder stattdessen bis zur Verhandlung im Gefängnis sitzen muss, hängt zu einem guten Teil davon ab, wer der Richter ist, der den Fall letztlich verhandelt. Und das willst du ja eigentlich nicht.
Nein, das willst du nicht. Ne? Das ist richtig.
Genau das gleiche Beispiel gilt ja auch für die Medizin. Also ein und derselbe Patient wird von verschiedenen Ärzten höchst unterschiedlich beurteilt. Und zwar egal, ob es jetzt auf die Beurteilung von Herzerkrankungen geht oder Tuberkulose geht oder Lungenentzündung oder sonst irgendwas. Es gibt immer diese Streuung, die man eigentlich nicht haben will.
Immer diese unerklärlichen Abweichungen.
Genau, ne? Genau.
Aber das gilt ja auch für Führungskräfte. Also Prognosen sind ja auch, wie er so schön sagt, verrauscht.
Professionelle Prognostiker, und es gibt ja viele davon, sei es jetzt Berater oder Wirtschaftsforscher oder sonst was, geben eben immer höchst unterschiedliche Vorhersagen ab. Und zwar über alles Mögliche, also Börsenkurse, Wirtschaftswachstum, I don't know, Erfolg eines Produkts. Die haben alle die gleichen Datenpunkte, aber sie stimmen nicht nur nicht untereinander überein, sondern oft auch nicht mit sich selbst, mit eigenen Vorhersagen, die sie vorher gemacht haben. Und das ist eben wirklich verwirrend. Also wie soll man denn auf Basis solcher Prognosen dann Entscheidungen treffen?
Aber es ist ja brutal. Woran sollst du dich denn dann noch halten? Weil bei Personalentscheidungen ist das ja genauso. Auch die sind durchaus verrauscht. Vorstellungsgespräche mit Bewerbern führen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen ein und derselben Person.
Ja, genau.
Oder auch Leistungsbewertungen, da kennen wir das. Derselben Mitarbeiter sind sehr unterschiedlich und hängen mehr von der Person ab, die Bewertung vornimmt, als von der zu bewertenden Leistung.
Ne? Genau, deswegen wird das ja auch sehr kritisch gesehen, ne? Diese Leistungsbewertung in zunehmendem Maße.
Ja, oder sozusagen, wenn wir zum Beispiel mit Feedback arbeiten, ist das immer eine schwierige Situation, weil das Feedback kann durchaus mehr über den aussagen, der das Feedback gibt, als über denjenigen, der ja über den geredet wird.
Ne? Ja, genau. Genau. Mhm. Und gleiches gilt eben auch für Gruppendiskussionen oder Teamentscheidungen. Die sind genauso verrauscht. Also zum Beispiel Teamentscheidungen streuen interessanterweise nachweislich auch aufgrund irrelevanter Faktoren, also eigentlich irrelevanter Faktoren. Zum Beispiel, wer zuerst spricht oder wer schweigt.
Die Frage ist ja, was steckt denn hinter dieser, ja, wirklich schädlichen, zufälligen oder unerklärlichen Streuung? Was sind die Mechanismen und auch die Erscheinungsformen von Noise? Also Kahneman selbst unterscheidet ja 4 unterschiedliche Formen des Rauschens. Mhm. Und wir wollen hier aber nochmal auf 2 besonders wichtige gehen. Das Systemrauschen und das Anlassrauschen. Und das machen wir eigentlich am Beispiel der Richter klar. Da kommt das gut raus. Aber wir können das ziemlich leicht auch auf Führungsentscheidungen übertragen, oder?
Wenn man jetzt mal mit dem Systemrauschen beginnt bei Richtern, wir hatten schon gesagt, das Systemrauschen ist eben genau diese unerwünschte und unerklärliche Streuung von Urteilen verschiedener Richter bei gleichen Fällen. Mhm. Also wir kennen das ja aus Krimiserien irgendwie, ach, wir haben Glück, wir haben einen milden Richter oder wir haben einen harten Richter, Pech gehabt.
Mhm. Das darf's
ja eigentlich nicht geben.
Nee, ne? Ist richtig.
Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn die Ursache davon, dass Richter auf Basis der gleichen Fakten zu unterschiedlichen Urteilen kommen? Und die Ursache ist naiver Realismus.
Tja, die meisten von uns leben genau wie die Richter ja eigentlich die ganze Zeit in dem unhinterfragten Glauben, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, weil sie eben so ist.
Genau.
Eigentlich auch unglaublich. Genau. Von diesem Glauben ist es dann nur so ein ganz kleiner Schritt zu einem anderen, der da lautet, andere Menschen sehen die Welt genauso wie ich. Ja, und wir stellen diese eigentlich völlig absurde Überzeugung ziemlich selten in Frage. Warum sollte das eigentlich so sein, dass andere die Welt so sehen wie ich?
Ja, genau. Und das führt eben dazu, dass wir im Grunde nur uns selbst zum Maßstab machen.
Ja,
weißt du,
genau.
Wir haben zu jedem Zeitpunkt eben diese eine einzige Interpretation der Welt um uns herum. Und die basiert auf unseren eigenen Werten, Einstellungen und Erfahrungen. Im Grunde auf all dem, was uns als individueller Mensch einzigartig prägt. Weil wir uns selbst zum Maßstab nehmen, gibt es eben, oder wenden wir eigentlich wenig Mühe auf, plausible Alternativen zu unserer eigenen Sicht zu entwickeln. Also uns reicht eine, nämlich unsere, Interpretation der Welt und die empfinden wir als wahr. Das heißt, wir gehen nicht durchs Leben und stellen uns permanent alternative Sichtweisen vor, sondern wir fühlen uns eigentlich sehr wohl, unser eigener Maßstab zu sein.
Das stimmt. Also wir können eigentlich ziemlich gut mit anderen zusammenarbeiten, ohne jemals zu merken, dass sie die Welt nicht so sehen wie wir. Und das Interessante ist ja, wenn man dann tatsächlich mal mit Peers, mit Arbeitskollegen gelegentliche Meinungsverschiedenheiten hat, dann betrachten wir das eher so als Abweichung von der Norm oder Fehleinschätzung.
Genau.
Das ist auch verrückt,
genau.
Ne?
Also wir gleichen uns nicht systematisch ab und sagen, also man kalibriert sich nicht als Richter gegenüber anderen Richtern, bin ich im Durchschnitt weicher oder härter, sondern wir vertrauen einfach auf unser Urteil, so wie ich die Welt sehe, wird die Welt schon sein und das ist auch richtig. Und das kommt natürlich dann hinzu, dass dieses Vertrauen in das eigene Urteil auch noch dadurch bestärkt wird, dass wir die subjektive Erfahrung machen, dass je länger wir in dem Job sind, unsere Urteile immer fließender und immer leichter zu fällen sind. Also wir bestätigen uns sozusagen selbst, weil sie natürlich Urteilen ähneln, die wir vorher auch schon getroffen haben. Also es gibt im Grunde so eine Art Logik, dass wir sagen, im Laufe der Zeit lernen wir mehr und mehr mit uns selbst übereinzustimmen oder mit unserem früheren Selbst. Ja? Also eins mit uns zu sein und damit wächst unser Vertrauen in unser eigenes Urteil und die Unwahrscheinlichkeit, dass jemand anders Recht haben könnte.
Ja, und wenn du jetzt auf Organisationen guckst, dann ist es ja genauso schwierig, weil Organisationen dieses Systemrauschen eher nicht bekämpfen, sondern eigentlich verstärken.
Ja, genau, das will man ja nicht.
Das ist ja das Brutale.
Genau.
Nee, vor allem dadurch sozusagen, dass es in vielen Bereichen einfach so ein Unbehagen gegenüber Konflikten gibt. Also die meisten Organisationen bevorzugen ja Konsens und Harmonie statt Meinungsverschiedenheit und Konflikt und die Verhaltensmuster und Prozesse sind dann tatsächlich auch meistens darauf ausgelegt, ja, Meinungsverschiedenheiten erst gar nicht sichtbar werden zu lassen oder zu minimieren.
Welches Gericht oder welcher Gerichtshof würde schon sagen, das sind ja höchst unterschiedliche Urteile, die unsere Richter hier treffen, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Das passiert ja nicht, sondern man versucht ja dieses Rauschen nach außen auch sozusagen wegzudiskutieren. Das gäbe es gar nicht.
Also das ist dieses Systemrauschen, weil wir nun mal ja unsere Weltsicht, unsere Sicht der Dinge als das Entscheidende ansehen und tatsächlich das nicht offenlegen, sondern da drin stecken bleiben sozusagen.
Genau, genau.
Was wäre denn eigentlich ein Schritt? Was könnte man denn tun?
Na, du hattest ja vorhin gesagt, also eins ist natürlich immer, und das ist ja auch immer unsere große Predigt, dieses Harmoniekartell bekämpfen. Also Meinungsverschiedenheiten und produktiven Konflikt zu organisieren in der systematischen Art und Weise, um diesen Abgleich mit anderen herzustellen. Also um diese Bubble, in der man selber ist, in seiner eigenen Welt zu brechen und im Austausch und im Ringen mit anderen besser und klüger zu werden. Und das ist, du kennst es, wie wir es immer sagen, in Teams müssen sich produktiv streiten. Man könnte sich vorstellen, dass Richter oder Mediziner gemeinsam Fälle diskutieren und sagen, wie liegen wir eigentlich unterschiedlich und was hätten wir eigentlich anders machen müssen? Was ist die Ursache für dieses Rausch?
Und warum liegen wir unterschiedlich?
Und
hat
warum
das mit mir zu tun oder mit,
genau,
mit dem Fall zu tun? Ne?
Genau.
Dieser Blick auf sich selbst ist meine Wahrnehmung vielleicht durch ein Rauschen, nenne ich das jetzt mal, durch das Rauschen abweichend. Also dieses Organisieren des produktiven Konflikts, um wirklich dieses Systemrauschen in den Griff zu kriegen. Das Zweite, das ist auch ganz spannend, ist das Anlassrauschen.
Ja.
Ob wir wollen oder nicht, es ist so, das kennen wir alle von uns, der genaue Moment oder die emotionale Situation oder Stimmung, in der wir eine Entscheidung fällen, beeinflusst das Ergebnis.
Mhm.
Das kennen wir alle von uns. Und eine Studie aus den USA hat tatsächlich auch gezeigt, dass Richter milder urteilen, wenn ihr Lieblings-Football-Team am Sonntag vorher gewonnen hat. Oder die Urteile sind nach der Mittagspause, wenn sie satt und so ein bisschen müde sind, milder als vorher.
Also beware hungry judges.
Ja, also der Moment, in dem jemand ein Urteil fällt, wirklich die Minute oder die Situation, die Stunde, unsere Stimmung und unzählige andere Merkmale der konkreten Situation beeinflussen tatsächlich unsere Entscheidung.
Und das ist natürlich für Führungskräfte auch so ein mahnender Zeigefinger.
Ja.
Diese Einsicht, dass wir unsere Meinungen häufiger ändern, als wir denken und ohne ersichtlichen Grund. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sich wirklich bewusst sein muss. Denn das gilt eben auch für Themen, wo wir eigentlich sagen, da handeln wir als professionelle Experten rational, sorgfältig und wohlüberlegt. Aber tatsächlich auch solche rationalen Probleme oder rationalen Entscheidungen sind diesem Anlassrauschen, also dem Rauschen des Moments, kann man vielleicht sagen, dem Rauschen des Moments unterworfen.
Wir dürfen nicht vergessen, unsere Stimmung hat einen messbaren Einfluss darauf, was und wie wir denken, was wir in der Umgebung wahrnehmen, was wir aus unserem Gedächtnis abrufen, welche Signale wir überhaupt verarbeiten.
Genau.
Und das Anlassrauschen konfrontiert uns einfach mit einer sehr unangenehmen Wahrheit. Jeder von uns ist nicht immer dieselbe Person.
Ja,
exakt. Vorher hatten wir beim Systemrauschen die unterschiedlichen Personen, die unterschiedlichen Stimmen. Hier geht es um die Person in sich, die eben je nach Stimmung unterschiedlich ist. Und so wie unsere Stimmung schwankt, was uns manchmal bewusst ist, manchmal eben aber auch nicht, so schwanken auch unsere vermeintlich rationalen Entscheidungen. Und dessen sind wir uns ganz sicherlich nicht bewusst.
Wir müssen einfach mitnehmen, wann immer wir eine komplexe Entscheidung oder Beurteilung treffen, sind wir von der momentanen Stimmung abhängig. Kurz gesagt, wir sind selber verrauscht.
Wir sind selber verrauscht. Ich meine, ich kann mir das total vorstellen. Also die
Stimmung, heute zum Beispiel ziemlich verrauscht.
Total verrauscht. Die Stimmung, das Wetter, die Wetterfühligkeit. Bei mir natürlich als rheinisches Gewächs die direkten emotionalen Erfahrungen unmittelbar vorher. Komme ich wieder nicht von meiner Emotionsspitze runter.
Genau.
Also viele Faktoren können zu unerwünschten Abweichungen oder Streuungen in einer Entscheidung oder in einer Beurteilung durch ein und dieselbe Person führen. Unglaublich.
Mhm. Ja.
Also das kann ich mir mit dem Stichwort Emotion sehr gut vorstellen. Und dann noch rheinischer Zwilling. Ich meine, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Also, natürlich
ja,
rausche ich, aber hallo.
Ich liebe es, wenn du rauscht. Aber,
ja.
Wahrscheinlich könnte man statistischerweise nachweisen, dass rheinische Zwillinge noch mal ein bisschen Outlier sind. Also ein bisschen mehr rauschen
aber
als andere.
Die hat er also nur leider nicht untersucht.
Zumindest mehr als norddeutsche Wassermänner.
Ja, das stimmt.
Aber
wir gleichen uns ja wieder aus.
Wir gleichen uns wieder aus. Genau. Im Durchschnitt sind wir dann wieder unverrauscht.
Ja.
Das ist das Schöne bei der Statistik.
Mäßig verrauscht.
Mäßig verrauscht. Aber wie gesagt, auch da muss man sagen, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie so eine Silver Bullet-Lösung, also nach dem Motto, mach mal das und das und das. Sondern es geht einfach auch wieder darum, dieses ganze Thema Selbstbewusstheit, also Self-Awareness, ja, dieses ganze Thema, was Daniel Goleman in den Kern von emotionaler Intelligenz stellt, diese Selbstbewusstheit, sich selber zu hinterfragen, sich der eigenen Emotionen und Trigger bewusst zu sein, um darauf dann basierend mit mehr Klarheit zu agieren. Aber man muss sie halt erst erkennen, diese Trigger und Emotionen und Gefühle, um mit ihnen dann auch wirklich umgehen zu können.
Ja, ich liebe ja dieses Wort Selbstbewusstheit. Das gibt es eigentlich wirklich gar nicht. Das verwenden wir nicht. Wir reden immer von Selbstbewusstsein. Das ist was ganz anderes.
Jetzt haben wir erfunden, Selbstbewusstsein.
Aber Selbstbewusstheit ist wirklich ein guter Begriff, der genau dieses aus sich heraustreten und mal sozusagen sich von sich entfernen und sich von außen betrachten, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Darum geht es. Auch wieder hier ist es genau wie bei den Biases. Es ist das System 2 anwerfen und hart an den eigenen Wahrnehmungen arbeiten.
Absolut.
Das ist so.
Genau.
Puh, das ist anstrengend. Ha, Fazit. Was ist das Fazit? Es ist eine unangenehme und vielleicht sogar erschütternde Wahrheit. Als Menschen und damit als Führungskräfte sind wir vielleicht keine Fehlkonstruktion, aber wir sind eine Konstruktion mit Fehlern.
Mhm.
Wuff, das müssen wir erstmal verdauen. Diese Fehler, ob nun Wahrnehmungsverzerrungen oder Rauschen, sind in uns als Menschen angelegt. Wir können sie weder völlig vermeiden noch völlig überwinden. Wir müssen sie uns bewusst machen, anerkennen und uns an ihnen abarbeiten. Es geht gar nicht anders. Es ist eine Aufgabe an uns selbst. Das ist unsere Verantwortung als Führungskräfte. Ein Leugnen oder die Augen verschließen ist einfach keine Option.
Nee, ist keine Option. Und trotzdem, das ist ja das Faszinierende, wir sehen ja in unserer Arbeit immer wieder, dass an diesem Zerrbild festgehalten wird. Also an diesem Zerrbild, der Manager ist so der rationale Entscheider, der Homo economicus.
Ja,
also
absolut.
Alles nach ganz rationalen Kosten- und Nutzen-Gesichtspunkten. Und genauso werden ja auch Management-Teams immer noch so als rationale Systeme betrachtet. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn man Kahnemann zu Ende denkt, dann muss man einfach sagen, dieser heilige Gral des rationalen Managements existiert einfach nicht. Also Manager sind wie alle Menschen keine modellhaften Econs, also Economic Men, sondern Humans, Menschen, wirkliche Menschen, die nicht rational sind und es eben auch gar nicht sein können und es auch gar nicht sein sollen, wollen, müssten oder so ähnlich.
Müssen, genau. Ja,
genau.
Wäre schon schön, aber sind wir nun mal nicht. Müssen nee,
genau.
wir akzeptieren,
aber dann muss man ein bisschen Entlastung schaffen, genau.
Genau. Also die Erkenntnis, die sich daraus ergibt, ist ja eigentlich schlicht und einfach. Es gibt da draußen keine objektive Realität, die Sie und wir mit naivem Realismus erkennen könnten. Und auf die Sie und wir als Beobachter so einen objektiven, rationalen Blick haben könnten. Also das ist mit Daniel Kahnemann zu Grabe getragen worden, ganz eindeutig.
Ja.
Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen sie so, wie wir sind, durch unsere Brille, durch unseren Filter. Und es ist noch viel schlimmer, wir sind nicht einmal in jeder Situation ein und dieselbe Person. So ist es.
Rationalität ist nicht alles.
Das stimmt.
Wir sind nicht rational und dieser Gedanke hat ja auch was Persönliches.
Ja, finde ich auch, ja? Dachte ich auch gerade.
Hat ja was Persönliches tröstlich. Und Entlastendes. Ja, tröstlich. Und ich finde, Paul Feyerabend, dieser berühmte Philosophielehrer aus Stanford, hat das mal wundervoll auf den Punkt gebracht, als er geschrieben hat, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich schätze Rationalität, genauso wie ich Schweinebraten schätze. Aber wer möchte schon in einer Welt leben, in der es jeden Tag nur Schweinebraten gibt?
On that happy note.
On that happy note.
Das war unser Podcast über Daniel Kahnemann und seine bereichernden Erkenntnisse, die uns als Führungskräfte besser und wirksamer machen. Und ja, diese Erkenntnisse appellieren an unsere bewusste Selbstführung. Da gibt's keinen Weg raus. Mm-mm. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und nachdenklich. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Fragen.
Mailen Sie uns also gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes dieses Podcasts.
Wir sind bald wieder bei Ihnen und wir freuen uns schon auf Sie. Wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.